Willkommen bei Fahrradio. Ich bin Hans und das hier ist der dritte Teil aus unserer Podcast-Reihe von der Cycling World Europe in Düsseldorf. Thomas und ich waren live in der Blogger-Lounge und haben uns gegenseitig eine Geschichte aus der Fahrradgeschichte erzählt. Leute, die da waren, haben gesagt, es war unterhaltsam. Also hört rein. Los geht's. Hallo zusammen, wir sind Thomas und Hans von Fahrradio. Manche wissen es, wir sind einer der am längsten laufenden Fahrradpodcasts in Deutschland. Und als wir angefangen haben, haben wir eigentlich eine Idee geklaut. Das heißt, ich habe mich inspiriert gefühlt von einem Podcast aus Schottland, von zwei Schotten aus Edinburgh, um genau zu sein. Zwei Menschen, die sich über ihre Leidenschaft des Radfahren unterhalten haben. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, meinem Zwillingsbruder, wir machen das auch. So, und jetzt habe ich gedacht, wenn wir schon kopieren oder klauen können, dann machen wir das nochmal. Und deshalb habe ich für unseren heutigen Vortrag ein anderes Podcast-Format, das ich sehr gerne höre, geklaut. Das nennt sich Geschichten aus der Geschichte. In dem Podcast erzählt ein Historiker dem anderen immer eine Geschichte, von der er noch nicht genau weiß. Es ist ein Experiment, wir machen das heute das erste Mal. Ich denke, es könnte ganz interessant werden. Dann, Thomas fängt an.
Ja, Hans, du kennst die Geschichte auch, du warst selbst dabei. Wir haben auch vorhin bei den Podcastern schon auch, wir werden historisch und es geht um unsere eigene Geschichte. Hans, du erinnerst dich, mal gucken, wie...
Links und rechts fallen.
Ah, okay, genau. Also, die Geschichten aus der Fahrradgeschichte. Und da geht es darum, um alternative Mobilität oder mit Schuld. Ihr werdet es vielleicht sehen, als einmal zwei Brüder die Mobilität neu definieren wollten. Und es ist so, also wir sind zwar Zwillinge, aber wir haben natürlich unsere eigenen Köpfe. Und mir ging so, unsere Eltern, die hatten auf Kirchwein, die hatten ein Geschäft als Schausteller. Wir haben immer mit helfen müssen. Dann saßen wir da auf den Kirchwein rum, teilweise Nachmittage, wenn alle anderen im Schwimmbad waren und niemand auf die Kirchweih kommt. In Bayern, aus Franken kommen wir, heißt das Kirchweih, Schützenfest, wie auch immer. Und Anfang der 80er kam BMX nach Deutschland, das war mein Sport, unser Sport und ich habe dann halt davon geträumt, Profi zu werden oder Fahrräder zu entwickeln. Und mit 12 oder was ich da war. Und wir sind dann gefahren. Hans, du kennst das Bild?
Ja, das kenne ich. Das bist du, glaube ich.
Ja, genau.
Und das hier bin ich. Du zeigst aber jetzt nicht die ganze Zeit.
Nee.
Kommt schon zur Sache, oder?
Ja, klar.
Wir haben also nicht viel Zeit.
Genau, also. Und dann war es so, mit dem BMX kamen dann auch so ein paar skurrile Sachen, nämlich BMX-Roller. Die fand ich ziemlich cool. Und irgendwann allerdings wurde ich dann auch älter, andere Interessen. BMX war erstmal weg. Und dann etwas über 10 Jahre später war so, dass ich so meine erste berufliche Erfahrung hatte.
Thomas hat Fahrräder gebaut.
Ich habe Fahrräder gebaut. Ich war damals Anfang der 90er, bin ich nach Braunschweig gezogen, zu Müsing. Die hatten dann leider recht schnell Insolvenz angemeldet und dann war ich bei einem Rahmenbauer in Fulda und habe dann, meine damalige Freundin hat in München gelebt und ich habe so ein bisschen kennengelernt, nachdem ich auch früher gern vom Kaff viel Auto gefahren bin, dass das alles lästig ist. Ich möchte ein anderes Fahrzeug. Und dann kam ich irgendwie auf den Roller. Oder du?
Das weiß ich nicht. Es gab auch so eine Art Bewegung schon. Hast du da noch was drin?
Also du kannst ja mal gucken, was ich hier habe.
Ja, das ist ja deiner, ne? Hast du noch andere?
Ich hab tatsächlich nur von der Messe dann, wo wir da waren. Okay. Aber du kannst es ja erzählen, wenn du da was weißt.
Deswegen, ja, ich weiß viel. Es gab, irgendwie, weil wir, und da gab es noch kein Internet und gar nichts, ne? Ich weiß gar nicht, wie wir davon erfahren haben, aber es gab Leute, die haben Tretroller für Erwachsene gebaut.
Also die kommen später, genau, da kommen hier die in diesem Vergleich, da, diese, da sieht man die Blauwerk.
Ja, die hatten so große Räder zum Beispiel teilweise, waren sehr irgendwie so von Architekten erfunden zum Beispiel.
Die Österreicher, ne?
Ja. Und ja, kannst du jetzt weiter erzählen?
Ja. Na gut, auf jeden Fall gehe ich da gerade nochmal zurück. Dann hatten wir uns gedacht, okay, der Roller, der soll für jeden passen, der soll nicht umfallen, weil viele fuhren auch um, die haben keine Parkstütze gehabt. Und dann, wenn man ihn in der Bahn mitnehmen will, dann war er zum Zerlegen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir haben auch noch die BMX-Leidenschaft soll es auch noch geben. Dann haben wir noch einen BMX-Roller gebaut. Mhm. So Roller sind nicht so ganz gefährlich wie Räder. Da fällt man nicht so böse rein und macht aber auch Spaß. Und dann hatten wir diese beiden Modelle eben und fuhren dann, die erste Messe war, wo war nicht die Intercycle, es war zuvor, waren wir auf der ersten
Eurobike.
Auf der Eurobike, ne? So ein Gemeinschaftsstand. Die Intercycle, ich weiß nicht, wer die noch kennt, die gab es in Köln. Und da hatten wir dann unser Portfolio vorgestellt und waren quasi Unternehmer.
Ich muss da noch was zu sagen, was der Thomas, also Unternehmer, das ist so eine Sache, wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie das geht mit dem Unternehmen. Und wir standen auf dieser Eurobike mit einem Stand, den wir irgendwie am Abend vorher noch aus Sperrholz zusammengebaut haben. Und dann kamen Händler zu uns und haben uns nach dem Händler-Einkaufspreis gefragt. Und da hatten wir uns noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Also überhaupt, wir dachten, oh, der soll vielleicht so und so viel kosten und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel das war. Und dann haben uns die Händler auf der Messe erklärt, wie das funktioniert, wie viel sie eigentlich abkriegen.
Ja, wir waren ja jung und schon naiv, ne?
Ja, schon.
Und also vielen Dank, auch unsere Eltern sind nicht hier, die haben uns unterstützt, egal was die Buben machen. Probiert's halt mal. Also es, ja, tolle Eltern so im Nachhinein. Ja. Und ja, es war sehr spannend, weil wenn man dann so ein Unternehmen hat und dann, wir waren dann auch in Werbungen teilweise drin, da wussten wir gar nichts davon, ne? Oder die Sportcheck, die hatten irgendwie damals Roller gekauft, irgendwo, dann waren die da in der Werbung, Audi hatte was gemacht und so, und dann waren sie, und dann irgendwelche Leute aus der ganzen Welt wollten Roller, also jetzt nicht so viel, dass wir irgendwie, aber war, und dann haben die auch ganz andere Bedürfnisse, die mir nie eingefallen wären. Hunde. Das wird auch heute noch gemacht, ne?
Ja, da kamen Leute auf uns zu und haben gesagt, ja, sie machen im Winter Schlittenhunderennen und um im Sommer zu trainieren, brauchen sie was, um hinter die Hunde zu spannen. Und da haben wir einige Roller an Hundeleute verkauft. Das ist verrückt.
Ja, die fanden das praktisch, ordentliche Bremsen, standen da gut drauf. Wir haben auch damals dann, was ja auch heute verkaufsfördernd wirkt, haben wir dann an einem Designwettbewerb teilgenommen, haben da auch einen Preis gewonnen. Ah, guck mal, Hans, da steht der Preis auch noch. 890 Mark hat der Roller damals gekostet. Der war nicht billig.
Nee. Also,
aber in der Schweiz war auch ganz populär. Trottinett habe ich damals auch gelernt, das Wort. Und ja, das Ganze hat sich für uns nicht gerechnet. Wir sind keine Geschäftsleute. Wir mussten dann irgendwie ja auch selber gucken, wie es ans Geld und auch an Schulden zurückzahlen ging. Ich weiß nicht, haben wir nicht zurückgezahlt, glaube ich. Ne?
Nee,
keine
glaub
Ahnung.
Also ich habe studiert zu dem Zeitpunkt und du hast ja quasi gearbeitet.
Ja, ich habe ja auch ich habe als Rahmenbauer gearbeitet und wollte dann aber auch noch ein bisschen dazulernen und habe so ein Technikerstudium gemacht und ja, da kam kein Geld rein. Ne? Und
Du hast überhaupt noch nicht erzählt, wann das war.
Nee, das war, ja, genau. Ich habe es angefangen, das war ja, genau, 1995 war das. Mhm. Und ja, wir haben das letztendlich 2 Jahre oder so gemacht dann, ne? Das Ganze. Hat sich damals angefühlt wie eine sehr lange Zeit, weil es auch anstrengend war, dieses ganze blauäugig da irgendwo reinzugehen, Geschäfte zu machen, von nichts eine Ahnung zu haben und dann irgendwie maßlos überfordert zu sein. Und ich weiß tatsächlich nicht, was ich von den Rollern jetzt halten soll. Ich habe da eine ambivalente Haltung. Und viele Sachen, die auch in den Berichten drinstehen. Wir hatten damals ja auch gedacht, da super, da kann man auf dem Gehweg mit rumfahren, toll, und in den Laden rein. Und jetzt als fast erwachsener Mann sage ich hier, runter vom Gehweg, ich kann euch nicht leiden. Und wenn irgendjemand mit einem Roller in den Supermarkt kommt, hier, lasst das Ding draußen. Und es hat sich irgendwie ein bisschen geändert, ne? Du hast ein bisschen eine andere Meinung zu Rollern, ne?
Ja, ich finde ja, also teilweise sieht man ja immer noch Erwachsene auch mit Tretrollern fahren. Es gab ja immer so Wellen, es gab so Anfang der 2000er gab es auch noch so eine Welle. Und ich bin da grundsätzlich dafür. Und ich denke auch, wenn zum Beispiel Leute in den Laden reingehen mit dem Roller, kann ich da grundsätzlich erstmal nichts gegen haben. Also ich denke, man sollte jede Möglichkeit, die es gibt unterhalb des Autos, sich fortzubewegen, sollte man auch nutzen und existieren lassen und erforschen. Es kann ja, ob der 1, 2, 3, 4 Räder hat oder so. Und wir sind ja da quasi immer noch in dem Bereich beide unterwegs. Ne?
Ja.
Was hast du jetzt?
Natürlich. Nee, ich habe mal so stellt sich ja so die Vermieterindustrie, das habe ich von Voi, die stellen sich so eine Stadt vor, ist auch okay. Ulkigerweise steht ein Auto auf dem Fahrradweg, aber das passiert halt ab und zu.
Das hat die künstliche Intelligenz dahingesetzt.
Die Autoindustrie war ja auch mal interessiert an Rollern. Guck mal. Kannst du dich an den City-Scooter erinnern? Das hier links ist BMW, rechts VW, der Herr Dies. Die haben da mächtig Geld investiert in die Sachen. Mhm. Der war sehr groß, der sieht aus wie eine Fotomontage. Ne? Also es sind so zwei Sachen, die Autoindustrie hat einen Haufen Geld investiert, ist nie was draus geworden. Und die Rollerhersteller anfangs haben ja die einfach quasi in die Städte reingeworfen, die Roller. Ja. Jetzt sind sie, glaube ich, ein bisschen sensibler geworden. Kann das sein? Du beschäftigst dich ja auch damit.
Ja, da gibt es ja die, wir sind jetzt quasi beim aktuellen Stand, oder? Ich weiß nicht, was von dir noch kommt. Du hast ja erzählt.
Ja, ich weiß nicht, wir haben, unser Podcast zum Beispiel dauert immer sehr lang, weil wir ein Laber-Podcast sind und deswegen versuche ich gerade, mich ein bisschen kurz zu halten. Wie liege ich in der Zeit?
Gut, wir haben jetzt noch 16 Minuten ungefähr, 17 Minuten fast.
Ja, perfekt, genau, also wir haben aus diesem Rollergeschäft damals viel gelernt. Auch die Stärken, oder jetzt ich für mich zum Beispiel meine Stärken und Schwächen, ich bin kein wirklich guter Verkäufer. Und deswegen verkaufe ich auch nicht, sondern ich entwickle weiterhin Fahrzeuge und auch Fahrräder, E-Bikes. Und das mache ich nicht ganz schlecht, aber ich habe dann auch lernen müssen. Als Kind, als ich Fahrräder bauen wollte, habe ich mir das ja ganz anders vorgestellt, wie das überhaupt funktioniert. Da weiß man ja nichts. Als Kind weiß man nicht, wie arbeiten ist. Als Kind weiß man nicht, wie es ist, verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Die ganzen Sachen, die sehen anders aus. Und das habe ich gelernt und lerne immer noch.
Okay. Ja, sollen wir wechseln?
Mal machen, ja.
So, jetzt kommt meine Geschichte aus der Fahrradgeschichte. Also wir haben, weil wir uns ja damit beschäftigen, ich arbeite ja auch als Journalist und schreibe über Fahrradthemen und da sind viele Sachen, die wir die wir so aufsammeln. Und weil wir jetzt beide, also dieses Unternehmerische, das ist was mich auch interessiert und was mich immer verfolgt. Und ich gucke immer nach Leuten oder nach Firmen, die das besser machen. Und da fiel mir dann eine Firma ein, die es vielleicht anfangs besser gemacht hat und anfangs dann am Ende dann aber auch nicht so. Und über die erzähle ich dir jetzt kurz. Ich meine, du kennst die auch, aber ein paar Sachen sind vielleicht dabei.
Also ich ahne, welche Geschichte das ist, weil du hast, darf ich raten?
Ja.
Van Moof?
Mal sehen, ob das kommt.
Ah, da oben steht's, Van Moof. Wer ist das? Bist du das?
Nein.
Nee.
Das sind die zwei, das sind Thies und Taco Callier. Und ich glaube, dieses Bild ist von 2009 und das sind auch Brüder und die kommen aus Amsterdam. Und mal gucken, was als nächstes kommt. Und das ist die Geschichte von Van Moof, in kurz. Vielleicht gleich zu Anfang, wer vielleicht ein Van Moof-Rad besitzt und mit dem Ärger hat, möge ein bisschen über mich hinwegsehen, weil es geht um ein abgeschlossenes Kapitel. Und ob jemand jetzt irgendwie noch Ärger mit dem Fahrrad hat oder noch Geld zu bekommen hat, steht in einem anderen Kapitel. Also die beiden haben 2009 ein Fahrrad auf den Markt gebracht, das sah so aus. Und das war ein Rad, mit dem sie das Leute, die sonst nicht Fahrrad fahren, aufs Rad bringen wollten. Die waren aus Amsterdam und vielleicht vorweg, warum die das überhaupt konnten, die haben vorher schon ein Unternehmen geführt, die haben so Bändchen hergestellt, so wie die hier, und so Automaten für Tokens, für Festivals. Und damit haben sie schon ziemlich gut Geld verdient. Und mit dem Geld haben sie anfangs ihr Unternehmen finanziert. ihr Vater, also ist quasi eine Erfinderfamilie, ihr Vater, der heißt Joost Callier. Und der hat, wahrscheinlich sind sie dadurch hingekommen, der hat Festivals veranstaltet und der hat auch was erfunden. Und zwar das hier, das haben vielleicht die Männer schon gesehen. Das ist ein Pissoir für, ich glaube, 1, 2, 3 Leute oder so. Und das kann man einfach irgendwo hinstellen und das ist immer noch anscheinend der Renner auf Festivals. Und das hat der Vater von den Van Moof Callier-Brüdern erfunden.
Ich kenne das, ich habe das schon benutzt.
Du hast es schon benutzt? Ah, ja. So, das hier kennst du auch, ne?
Oh ja, das kenne ich. Strider.
Ja.
Strider, wie auch immer.
Weil bevor sie eigene Räder gebaut haben, haben sie dieses Rad importiert. Das ist ein ikonisches Faltrad von einem Designer aus England, das Strider oder Strider. Und das fanden sie dann aber doch nicht ausreichend und darum haben sie dann ihr eigenes gemacht, haben sich einen Designer gesucht und, hier war es. Das ist halt so das klassische Hollandrad, das war ihnen zu schwer und außerdem waren immer die Lichter kaputt anscheinend bei den Rädern in Holland. Und darum haben sie erstens ein einfaches, schlichtes Rad bauen wollen, an dem so wenig wie möglich kaputt gehen kann. Und das Licht sollte immer gehen. Drum haben sie Akkuleuchten, die mit Solar betrieben worden, eingebaut. So, und ich bin jetzt schon oben, steht es glaube ich 2010 und dann ging das ruckzuck. Dann haben die ein Modell nach dem anderen rausgebracht. Es gab ein...
Sag mal, Hans, ich hatte den Eindruck damals, als die rauskam, diese Bauhausform, was das hat, und es war ja billig, es hat 500 Mark oder sowas gekostet, glaube ich. Oder waren das Mark oder Euro noch? Ich weiß gar nicht.
Ich habe jetzt da keinen Preis.
Ja, also ich sage mal, 500, es war günstig und ich hatte das Gefühl, dass es schon so Architekten und sowas das Ding gekauft haben, also weil sie es hübsch fanden und schlichte Technik, muss man nicht viel denken. Das ging gut, das Rad, ne?
Ja, das war ja auch quasi komplett kabellos, das erste, weil es einfach keine hatte. Es hatte eine Rücktrittbremse, keine Vorderradbremse und die Lichter, wie gesagt, mit Alu. Und also das sprach eben Menschen an, die so Design interessiert waren. Und das war auch die Sache, dass sie halt einfach nicht so Leute, die so auf Fahrräder anspringen, also jetzt die quasi hobbymäßig Fahrrad fahren oder so, sondern die ein Fahrrad haben möchten zum Fahren, nicht zu viel Geld ausgeben möchten und auch was Schönes haben möchten. Und dann gab es zum Beispiel noch ich gehe noch mal kurz zurück, das ikonische Design, das war halt dieses gerade Oberrohr, die haben quasi diesen Diamantrahmen noch mal so überhöht und so groß gezeichnet. Und dann haben sie noch mehr Modelle gemacht. Ich habe hier so ein paar ausgeschnitten. Dann kam Schaltung dazu, die sie allerdings elegant untergebracht haben. Dann haben sie noch ein kleines Modell gemacht. Ich mache hier mal weiter. Und die hatten dann 2012 hatten sie ihr erstes E-Bike schon. Und es sah nicht aus wie diese pummeligen Dinger, die man von Anfang der deutschen E-Bike-Geschichte kennt, wo so ein Motor unterm Rahmen drunter hing, sondern die haben einen kleinen Motor vorne ins Rad reingebaut und die ganze Elektronik im Rahmen verbaut. Ich habe es, glaube ich, hier unten steht es, es war Beta, also die haben so zu dem Zeitpunkt, da gab es das iPhone schon, so mit jährlich einem neuen Modell und es gab so Software-Innovationen, Leute waren heiß auf irgendwelche Beta-Versionen und damit haben die gearbeitet, haben quasi Leute angelockt, oh, ihr kriegt das Rad zuerst und haben so eine Community auch aufgebaut. Und dann gab es gleich danach noch ein Rad, sah genauso aus. In der Zwischenzeit haben sie dann irgendwie so kleine Irrwege. Kennst du das überhaupt, Thomas?
Nee, ich glaube, ich habe es noch nie im echten Leben gesehen, das Rad.
Ich weiß nicht, wie sie da drauf gekommen sind. Das ist quasi dann doch ein Rückschritt zu diesem Oma Fiets aus den Niederlanden. Das Einzige, in diesen Rahmen konnte man wohl innen was reinstecken. So, und dann noch ein, also Irrweg kann man es vielleicht, Design-Irrweg kann man es nennen. Ist ein Rad, das fuhr nur in Portland in den USA und das haben die zusammen mit so einem Peer-to-Peer-Sharing-Dienst unternommen. Die Idee war, Leute kaufen sich ein Rad, also es wird finanziert und dann verleihen sie das Rad, wenn sie es gerade nicht brauchen und refinanzieren es dadurch. Ihr könnt euch denken, so super hat es nicht funktioniert. Aber sie haben die ganze Elektronik von ihren E-Bikes, die hatten nämlich schon GPS-Tracking eingebaut, die hatten ein elektronisches Schloss eingebaut, die haben sie verwendet, um dieses Rad quasi verleihfähig zu machen. Gehen wir mal weiter. Das Rad wurde immer smarter, immer kleiner. Das Schloss bei diesem Rad, das war das erste Electrified, ich kenne jemanden, der fährt dieses Rad immer noch mit großem Vergnügen, der besitzt das und freut sich jedes Mal, wenn er auf den Knopf drückt und das sieht man auf dem Bild nicht, da ist ein kleines Loch im Rahmen, da kann man ein Schloss reinstecken und dann wird es abgeschlossen. Was sie noch hatten, sie haben die Bike Hunters erfunden. Das sind, die Räder hatten GPS-Tracking drin, du hattest eine App und wenn dein Rad geklaut war, konntest du in der App sagen, es ist geklaut und dann sind Leute losgezogen wie dieser Typ da unten mit starken Bluetooth-Empfängern und auch einer App und haben nach dem Rad gesucht. Und wenn sie es gefunden haben, haben sie es zurückgeholt und wenn nicht, dann hast du eins zurückbekommen, hast du ein neues bekommen.
Das gibt es ja jetzt auch, andere Firmen machen das ja auch jetzt. Also da gibt es ja auch Dienste, auch von großen Herstellern, auch Riese Müller oder...
Ja, machen die das? Ich weiß, dass sie es machen wollten.
Die machen es nicht selbst, aber der Anbieter, oder ich weiß nicht, ob es Riese Müller selbst, aber die haben so einen Dienst, du meldest dich da an und dann, wenn dein Rad weg ist, dann wird es gesucht. Riese Müller schickt keine eigenen Leute, aber das Device eben, das du da mitkaufst bei denen, die machen das.
Es gab noch was von Van Moof. Erinnerst du dich daran?
Oh ja, das war fürchterlich.
Das ist, das Das war eine Kickstarter-Kampagne 2016 und ratet mal, wer drauf reingefallen ist.
Oh, du warst mächtig stolz, ich erinnere mich.
Das bin ich. Und die Idee war, das ist ein kleiner Fahrradponcho und den kann man der funktioniert wie diese Wurfzelte, die man bei Decathlon kaufen kann. Das Problem war, öffnen ging sehr einfach, nur wieder zurück in die Tasche zu kriegen war fast unmöglich. Und bei so einem Wurfzelt, da kann man sich dann das Video angucken und dann kriegt man das wieder hin. Aber wenn man so unterwegs ist. Und die zweite Idee war, das kommt aus Taiwan. Da ist es wohl im Sommer sehr heiß und es regnet gleichzeitig sehr viel, weil die so eine Regenzeit haben. Und der sollte so locker, also den Körper überspannen. Ja, also es hat nur so halb gut funktioniert. Ich mache mal weiter, weil dann haben Van Moof ganz viel Geld bekommen. Also die haben erstmal 4 Millionen von einem Venture Capital Firma bekommen. Dann haben sie noch 2,5 Millionen über ein Crowdfunding eingelöst. Und das haben sie angelegt. Und zwar in das hier. Ich lasse das mal leise im Hintergrund weiterlaufen. Ihr seht schon, also das ganze Geld, was sie genommen haben, haben sie in die Entwicklung eines neuen Rades investiert. Das war das S2. Und also ich bin ein Riesenfan davon. Ihr habt es vielleicht am Anfang gesehen, wenn das angeht, da gehen die Lichter nicht einfach 0-1 an, sondern die erscheinen. Gleichzeitig macht das Rad so ein kleines Wummergeräusch. Also es kommt einem vor wie so ein kleiner freundlicher Roboter, der einen begrüßt. Und Die haben sich auch sehr stark an der Automobilindustrie orientiert. Ich zeige euch hier mal so eine Autowerbung von, na, kommt die? Nee, das ist sie nicht. Also die ganze Ästhetik, du kennst sowas, oder?
Ich kenne sowas. Ich meine, die Autowerbungen ähneln sich ja schon. Ja. Ne?
Also es ist eine BMW-Werbung, da wird sehr viel Geld und sehr viel Kameraarbeit und Licht in die Hand genommen, um so Fahrzeuge zu präsentieren, also die Technik zu zeigen und so auch an die Gefühle ranzugehen, also ja. die Menschen, die es anschauen, quasi emotional zu erwischen. Und das haben Van Moof mit diesem S2 ganz gut hinbekommen. Die haben ein Designbüro, ein Audiodesignbüro beauftragt, Töne für ihr Fahrrad zu entwickeln. Und die haben mit Original-Audio gearbeitet und haben Töne entwickelt. Und jetzt muss ich ein bisschen beschleunigen. Also S2, tolles Rad, und dann kam ganz viel Geld, dann kam noch mehr Crowdfunding. Insgesamt haben sie bis 2023 200 Millionen Euro an Kapital aufgenommen. Und die meisten wissen es, das ist alles weg. Dann kam Cowboy. Ach so, der Preis. Dieses erste S2 hat 3.400 Euro gekostet.
Das hast du gekauft damals,
Das habe ich damals gekauft, aber pass auf, ich habe das nicht für 3.400 Euro gekauft, sondern ich habe es über den ADAC für 2.400 Euro gekauft. Okay. Und das war nämlich das Problem. Die wollten nämlich so viel wie möglich verkaufen und dann haben sie gedacht, oh, wie viel nehmen wir denn dann? Und ach komm, wir machen das 1.000 Euro billiger. Das heißt...
Aber einfach so, frei Schnauze.
Einfach so, ja. Die haben einfach nie Geld verdient mit den Rädern. Und dann haben sie ein neues Modell vorgestellt, das S3. Und das ging immer kaputt.
Aber das war auch billig, ne?
Ja. Das hat 2.000 Euro gekostet und da war hier hinten so eine Schaltung drin. Das war eine 4-Gang-Automatikschaltung, selbst entwickelt. Und ich glaube, 90% sind kaputt gegangen. Gleichzeitig haben sie, clevere Idee eigentlich, einen Karton entwickelt, der kleiner war, damit sie Versandkosten sparen. Nur beim Versand sind alle Räder kaputt gegangen. Das Fahrrad kam meistens verbogen an. Und dann haben sie noch das Geld, das sie eingenommen haben, mussten sie in Reparatur stecken. So, siehst du, du warst früher fertig und ich bin noch gar nicht durch. Aber ich zeige euch noch was.
Die oh ja, sind, die haben große Träume gehabt, ne?
Ja, die, sie haben dann kurz bevor sie in den Konkurs gegangen sind, haben sie dieses Rad rausgebracht.
Das sieht ja aus wie deins.
Das sieht aus wie meins, ist aber nicht ganz. Und da haben sie quasi alles, was nicht funktioniert hat, haben sie rausgenommen, haben wieder eine alte Narbe hinten eingebaut, diese Schaltung gab es nicht mehr und haben sich darauf konzentriert, was funktioniert und haben das zu einem fairen Preis anbieten wollen. auch noch in hübschen Farben. Da ist aber nichts mehr draus geworden. Ich glaube, ich habe 3 Stück davon gesehen, aber dann war es vorbei. Als Ausblick, ich habe letzte Woche eine Mail bekommen vom neuen Eigner und anscheinend arbeiten sie daran, die Räder wieder auf die Straße zu kriegen und neue, verbesserte Modelle zu bringen. Ich bin gespannt. Thomas?
Ich bin auch gespannt. Ich habe mich auch angemeldet für den Newsletter und ja, ich meine, die hatten tolle Ideen und alles. Vielleicht haben die auch eine Naivität und irgendwann das Venture-Kapital, was es gibt, irgendwann haben die keine Geduld mehr. Ne? Die wollen einfach Kohle sehen.
Ja.
Und haben keinen Bock mehr, investieren irgendwo in was anderes.
Aber wir müssen jetzt Schluss machen.
Ja.
Danke euch fürs Zuhören.
Danke Hans für deine Geschichte.